Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es um eine Weihnachtsspendenaktion Straßenkinder Ulm Weihnachten. Das ist ja bekanntlich das Fest der Liebe und viele Aktionen laufen, Spenden, Wohltätigkeitsveranstaltungen und so weiter. Bei uns zu Gast heute Jolanta Bleichroth, Mitglied der Ulmer Autoren, Dichterin und Malerin, steht hier auf meinem Spickzettel. Hallo.
Ja, hallo. Guten Tag. Ich muss Sie etwas berichtigen. Ich bin leider nicht mehr Mitglied der Ulmer Autoren. Ich bin vor einigen Wochen ausgetreten. Das stimmt also nicht ganz. Das muss ich berichtigen.
Okay,
das aber wussten Sie nicht. Das tut mir leid.
Macht ja auch nichts, aber deswegen kann man ja auch drüber reden. Also ich kriege halt immer die Zettel hier und da steht es noch drauf und wahrscheinlich, als Sie den Termin ausgemacht haben, hat es wahrscheinlich noch gestimmt. Ja, macht ja aber nichts. Das heißt aber nichtsdestotrotz sind Sie ja noch Dichterin und Malerin.
Ja.
Aber erstmal so ein bisschen erzählen Sie doch mal, wo Sie aufgewachsen sind, wie Sie nach Ulm gekommen sind, wie Sie zur Dichtung gekommen sind, zur Malerei. Einfach mal richtig aus dem Vollen schöpfen. Da haben Sie ja sicher mehr zu erzählen.
Ja, das stimmt. Also ich bin in Polen geboren. Meine Mama war eine Deutsche und der Papa Pole. Also ich bin praktisch zu 50% habe ich polnisches Blut in meinen Adern und da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin mit 21 Jahren zu meiner Mama Richtung Heilbronn mit dem Zug gefahren. Es war alles nicht einfach. Ich konnte nicht kein Deutsch sprechen. Und ich bin in Polen aufgewachsen, in einem völlig kommunistischen Staat. Damals gab es ja diesen Eisenvorhang. Und Willy Brandt hat damals ja diese Verträge gemacht für Familienzusammenführung. Und da hatte ich die Chance gehabt, überhaupt einen Antrag zu stellen, zu meiner Mutter auszureisen. Vorher ging das nicht. Ja, und ich bin eben seit 1971 in Deutschland, hatte ein Jahr darauf einen sehr schweren Autounfall, wohnte in der Zeit in West-Berlin, lange Zeit, musste nach West-Berlin auch deswegen in eine Spezialklinik. Dann habe ich da zweimal geheiratet, bekam Kinder, zwei Mädchen. Und dann wohnten wir sogar in Friesland 9 Jahre und jetzt seit 99 oder 98 in Neu-Ulm. So ist das.
Mit Ihren Töchtern?
Natürlich.
Ja, was machen die eigentlich?
Auch meine große Tochter ist Dr. Biologin geworden, ein sehr kluges Mädchen, totales Papakind. Und die Kleine ist nach mir geraten, die hat ein Studium absolviert in Konstanz über Literatur, Kunst und Medien, hat sie mit Auszeichnung bestanden, ist aber eine Lebenskünstlerin, lebt in Italien in einem verlassenen Dorf, baut die Häuschen dort auf mit 4 weiteren jungen Leuten. Und die Italiener sind da sehr großzügig, sie verlangen keine Miete. Mhm. Sie helfen praktisch einmal im Jahr bei der Olivenernte und dann ist es alles erledigt. Sie dürfen wohnen, alles machen dort, was sie möchten und haben einen Garten. Da hat sie letztes Jahr 80 Tomatenstöcke gepflanzt. Also die Kleine ist ganz nach mir geraten.
Okay, aber jedenfalls, Sie sind stolz auf beide Töchter.
Oh, das ist doch sehr stolz, doch. Ja, das sind meine Mädchen.
Das sind Ihre Mädchen.
Ja.
Dann denke ich, reden wir jetzt mal so erst über Ihre Dichtung. Also wie sind Sie denn überhaupt zum Dichten gekommen? Was ist überhaupt Dichtung?
Ich meine, Dichtung das ist ja für mich ist in sich hineingehen, in die Stille gehen. In der Stille empfange ich ganz viele Gedanken unterschiedlichster Art. Das ist eine Art, wenn man da in diesem Zustand ist, das ist wie eine Meditation. Sie beschäftigen sich mit dem Wort und es fließt. Ich brauche nicht viel nachzudenken. Ich habe eine Idee im Kopf und schreibe Wort für Wort, Satz für Satz nieder. Und dann ist es mehr oder weniger fertig mit hin und wieder muss ich was verändern oder anders formulieren.
Das hat aber nicht primär was mit Reimen zu tun, es muss sich nicht reimen.
Es muss sich nicht reimen, aber ich reime sehr gerne. Ich finde das Reimen an und für sich nicht einfach. Wenn man es sinnvoll etwas beschreiben, darstellen möchte, es ist nicht einfach. Viele reimen nicht. Ich reime sehr gerne. Aber ich habe auch Gedichte, die sich nicht reimen. Also ich muss nicht reimen.
Und um welche Themen geht es denn eigentlich bei Ihren Gedichten?
Mein Schwerpunkt sind Liebe und Erotik. Aber ich bin sehr breit gefächert. Ich schreibe über Krieg, ich schreibe über Politik, ich schreibe Kindergedichte, ich schreibe Gedichte, die habe ich einfach im Ordner genannt, andere Gedichte, die eben in diese anderen Kategorien nicht passen. Ich schreibe sehr kritische Frauengedichte auch grüne Gedichte. Also ja, die Grünen gehören natürlich zur Politik, Kritik, alles ist drin.
Ja, grüne Gedichte, das heißt, es geht Ihnen da um Umwelt,
ja, die Umweltproblematik. Ja, Umwelt, ja, ich habe ein Gedicht über Tschernobyl-Unfall geschrieben und über die Erde und dann Probleme mit Ausweisen, also Asylpolitik, wegwerfen, verbrauchen, auf Teufel komm raus leben.
Also alles,
ja, alles
im Prinzip
alles.
Das ganze breite Spektrum, das volle Leben.
Ja.
Und wenn ich das aber so rausgehört habe, Liebe, Erotik, das sind so Ihre Lieblingsthemen.
Ja, das stimmt. Das ist, weil ich finde, die Liebe und Erotik, wenn wir die wirklich verfolgen würden, dann würde es eigentlich keine Kriege geben, wenn wir lieben würden. Lieben allgemein, nicht nur zwischen Menschen. Lieben kann man auch die Natur, die Erde, was weiß ich, die Sterne, die Luft, alles kann man lieben, verstehen Sie?
Ja, ja.
Und wenn man liebt, macht man keinen Krieg. Verstehen Sie, was
ja,
ich meine?
Ja, ich verstehe das schon.
Ja. Und ich finde das so schön, weil in Berlin, in West-Berlin, gab es mal eine Frau, die war sehr tough. Damals war ich noch sehr jung, was weiß ich, 25, und habe hin und wieder von ihr Berichte gehört. Sie stand vor der Gedächtniskirche und blaffte die Leute oder rief den Leuten zu, geht ins Bett und fickt. Ja, sie rief das ihnen immer wieder zu und die waren verdutzt und gingen vorbei und manche waren empört, die anderen lachten und sie kam auch, das kam natürlich in die Zeitung, das war bekannt. Und ich denke, die Frau hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Den Nagel auf den Kopf?
Ja, weil eben wenn man mit Liebe beschäftigt ist, was gehört zur Liebe? Zur Liebe gehört Sorgen, Umsorgen, Pflegen, Kinder kriegen, Kinder erziehen, Kinder lieben. Da hat man keine Zeit, um Kriege zu führen. Sie hatte recht. Sie hatte völlig recht, in meinen Augen.
Sie hat es natürlich eher auf das Sexuelle ein bisschen beschränkt, aber klar, das ist natürlich, wenn ich über das andere rede, hören die Leute natürlich nicht zu. Wenn ich das FP-Wort bei irgendwelchen Amisendern hätte ich auf irgendeine Taste drücken müssen.
Ja, ich war so frei.
Ja,
Entschuldigung, eine Grenze.
Ist ja kein Thema. Nein, kein Thema. Ja. Ganz klar, ich meine da.
Ich glaube, das steht im Duden, das Wort. Oder?
Ja, das steht überall. Ist heute nichts ungewöhnlich.
Salonfähig.
Ja, ja. Okay, Sie haben vorher so zwei Sachen aufgeschrieben. Wir haben vorher im Vorbereitungsgespräch sind wir natürlich klar, so ganz unvorbereitet geht man nicht in die Sendung, das wisst ihr ja draußen. Da hat die Frau Bleichroth auch zwei kleine Gedichte aufgeschrieben zum Thema. Ja, Liebe, Erotik und so.
Ich konzentriere mich heute nur auf Liebe, weil wir in der Nachmittagssendung sind. Und da habe ich ein paar Zeilen ausgesucht aus dem Kopf, weil ich eigentlich vergessen habe, irgendwelche Unterlagen mitzunehmen. Und das klingt so. Ich sah dich paddeln und nahm dich heraus. Auf meinem Finger nass durftest du trocknen und davonfliegen. Wespe.
Also das ist jetzt Liebe zur Natur.
Ja, zur Wespe.
Zur Wespe, ja. Aber das ist war eine gefährliche Sache. Das kann natürlich
die
auch...
Die war nicht gefährlich. Die war so froh und zahm auf meinen Fingern. Das war tatsächlich so.
Ja.
Ich habe am Haus, an der Dachrinne, so schwarze Tonne und da fallen Insekten, die Insekten rein. Und dann habe ich sie rausgenommen und dann ist mir das später dann praktisch, ich habe das nur niedergeschrieben, was passiert war. Es war einfach schön. Die war froh und dankbar. Und
das glaube ich. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt. Ich hätte es wahrscheinlich rausgenommen und pff, gleich irgendwo hingeschmissen. Weil ich Angst gehabt
habe. Ich habe keine Angst vor Wespen. Sie tun einem nichts, wenn man nicht wild ist.
Ja, okay, gut. Vielleicht bin ich immer zu wild. Weiß es auch nicht.
Ja, vielleicht.
Okay, und dann haben Sie noch eins, gell? Irgendwas haben Sie noch aufgeschrieben, so ein Rätsel oder was?
Das ist ganz kurz und ich bin mir da nicht ganz sicher, ich rätsele seit vielen, vielen Jahren. Ist das eigentlich von mir oder habe ich das irgendwo aufgeschnappt? Aber es gefällt mir ganz außerordentlich. Und zwar, das Große macht Mühe, sprengt jeden Rahmen, ist immer frei, sogar gefangen.
Frau Bleichroth, jetzt reden wir mal so ein bisschen noch über Ihre Malerei.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin da auch sehr vielfältig. Ich mache alle Techniken praktisch. Jetzt gab ja ein sehr schönes Event in der Galerie Kunstzone. Eigentlich hatte die Galerie schon geschlossen gehabt, aber meinetwegen haben sie das für den Poesieabend, den ich gestaltet habe, geöffnet. Und da hingen auch 15 Bilder von mir mit dem Schwerpunkt Friesland, friesische Landschaften. Und Frauenporträts.
Wo ist denn diese Galerie oder wo war die? Die kenne ich jetzt gar nicht.
Die Galerie Kunstzone ist in Pfuhl. Das ist praktisch bei mir um die Ecke. Da laufe ich 5 Minuten hin. Ich mache alles so, dass es praktisch für mich ist. Und ich war da schon öfters zur Ausstellung und finde die Arbeit von Herrn Kümmeritz und Frau Schaft so großartig. Ich habe sie einfach angeschrieben, weil andere Stellen haben nicht geantwortet. Und da dachte ich, oh, die sind ja um die Ecke, vielleicht machen sie das. Und prompt haben sie, Herr Kümmeritz hat prompt geantwortet, sagte, oh, das ist interessant, was Sie da machen. Da wollen wir näher was wissen. Und dann hat sich das entwickelt bis zu einem Event. Und da kamen auch Leute, haben sich auch die Poesie angehört von Simon Felix Geiger. Das ist ein ganz besonderer junger Poet. Der hat auch moderiert. Der ist etwa 30 Jahre alt. Also der macht das so lustig und nett und schreibt sehr tiefsinnig. Dann war auch der Leo Leutze, genau, von den Ulmer Autoren als Einzige. Der hat eben mitgemacht, das fand ich sehr großartig. Und Herr Leutze schreibt Gedichte, die sind sehr lustig. Also er hat mir ein paar Sachen geschickt, jetzt auch noch später im Nachhinein. Ich musste sofort, ich habe sie zum Einschlafen ins Bett genommen, ich musste lachen ohne Ende. So schön schreibt er das.
Ja, auch lustig.
Lustig,
also, aber
erotisch und lustig schreibt er.
Er macht also ganz lustige Sachen.
Ja, finde ich schön.
Von irgendwie einer... die neue Nachbarin mit die ist Mathematikerin oder so, tut er dann die Matrizen invertieren und alles. Es ist so geschrieben, dass man genau weiß, wie die Mathematik bei denen aussieht. Also er war ja mal Kollege bei mir, beziehungsweise unterrichtet ja noch ab und zu so ein paar Stündchen so, oder wenn wir natürlich zu wenig Leute in Mathe und Physik haben, der macht ja auch Mathe und Physik.
Er ist ja Physiklehrer.
Und dann eine Sache erinnere ich mich noch ganz gut. Es gibt ja den Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe.
Ach so, das.
Ja, und das hat er mal umgedichtet. Er hat Osterspaziergang in Pisa mit Johann Wolfgang von Goethe. Also so nach dem Motto, was verstehen Schüler, wenn man ihnen was vorliest, was hören die eigentlich? Und dann ging es so los. Ja. Vom Eisen befreit sind Dom und Bleche.
Dinge. Er macht das großartig.
Und Sie wissen ja, wie das Gedicht da hört, ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Genau,
bei ihm hat es aufgehört, hier ist ein Benz, hier steige ich ein. Das ist also Leo Leutze.
Okay,
also, und was mich jetzt interessiert, wie sind Sie eigentlich zur Malerei gekommen? Haben Sie studiert oder autodidaktisch?
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Also, das fing mit meinem Vater an. Mein Vater war Kunstmaler, ein armer Kunstmaler. Er hatte aber ein Atelier gehabt in einem Hof irgendwo hinten, ganz still, und hat dort gemalt.
Wo in Polen? Das habe ich vorher vergessen.
In Lodz. Und zwar, er hat mich sehr früh, ich glaube, ich war 3 oder 4, an den Maltisch gesetzt, hat mir Farben, Wasserglas vorgesetzt und Karten. Er hat ja so Stempel gemacht aus Schuhsohlen, Gummischuhsohlen. Mhm. Das hatte mit angespitzter Rasierklinge, müssen Sie sich vorstellen, ganz filigran Stempel, große Stempel ausgeschnitten, diese dann zurechtgeschnittene Sohle, Viereck, auf ein Stück Holz draufgeklebt und hat das praktisch in Tusche auf ein Kissen draufgedrückt und dann auf eine vorgefertigte, ausgeschnittene weiße Karte. Das gab es, ergab es dann so, wie gesagt, so zu Namenstagen Karten, Wunschkarten ergab es dann, zu Weihnachten. Je nachdem, was eben anstand, hatte Karten gefertigt, gestempelt. Die wurden dann entsprechend ausgemalt. Meist recht bunt, aber hübsch. Und dann hatte er auch noch Stempel gehabt mit Klebstoff. Und dann wurde der Klebstoff, eine Schrift drauf, Frohe Weihnachten, die wurde dann über Glitzerpulver gezogen und das blieb dann dran hängen und sah wunderschön aus. Ja, und die Karten durfte ich dann später, als ich 6 oder 7 war praktisch, durfte ich dann von Tür zu Tür gehen, durch dunkle Flure und Häuser und verkaufen. Und anfangs hatte ich große Mühe damit, weil ich auch Angst hatte in den dunklen Fluren. Mhm. Aber es passierte mir Gott sei Dank nichts. Die Leute kauften die Karten. Die waren ganz lieb, die Leute.
Also Ihnen war die Malerei jetzt nicht gerade in die Wiege, aber immerhin ins Kinderbett gelegt,
ja,
um es mal so
ich
zu
muss,
sagen.
Ich musste dann auch meinem Vater helfen. Ich habe dann mitgemalt, schon ganz früh mit Pinsel diese Karten malte ich.
Ja. Ja. Also das heißt, Sie haben mit der Kunst durch den Vater schon sehr, sehr früh angefangen und Sie haben es dann weiter.
Er hat es eingeimpft, ja. Und dann habe ich das später mit Zeichnen verfolgt, wobei ich ein Erlebnis habe. Ich habe dann im Mangels Motive habe ich mir ein Jesuskind, das an der Wand hing, vorgenommen, das ganz genau mit Tusche nachgezeichnet und mit Farbe dann nachgemalt, so koloriert. Und das hat meine Großmutter in der Schule dann die Lehrerin gezeigt. Und das war nun mal ein katholisches, christliches Kind im Kommunismus. Die hat gesagt, die hat überhaupt davon gar keine Notiz nehmen wollen. Die durfte das nicht. Mhm. Und das war natürlich ein großer Tiefschlag dann, weil ich habe das dann auch so empfunden, also ich habe nichts geleistet. Ich war so stolz und das Bild war so schön. Und dann wurde es überhaupt nicht beachtet, abgelehnt wurde es. No? Ja. Und dann gab es lange Zeit nichts. Ich habe dann lange Zeit nichts gemacht. Und dann habe ich einen Wettbewerb in Polen, glaube ich, den ersten oder den zweiten Platz gewonnen. Habe ich ein Bild gemalt mit Haus und Kindern und Rutsche und was weiß ich. Und das hat den ersten Preis gewonnen, ja.
Das war dann sozialistischer dann Realismus.
Ja, genau. Das mochte man, das ja, mochte die man. Heile Welt.
Ja, ja gut, ich meine, heute wäre die Situation natürlich eine andere. Ja, ja, Polen ja. ist ja so ein bisschen, zumindest stückweise, zum Katholizismus zurückgekehrt, ja, sage ich es ja, jetzt mal. Also man, oder man darf es jetzt ja, wieder ja, leben. Ja, ja, da wäre die Situation natürlich etwas anders gewesen. Gut, also soweit zur Malerei. Ja. Unser eigentliches Thema ist ja jetzt diese Weihnachtsspendenaktion Straßenkinder Ulm. Neu-Ulm ja. steht auf dem anderen Zettel. Ja. Und genau damit beschäftigen ja. wir uns dann nach der Musik. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM und bei uns zu Gast heute Jolanta Bleichroth, Dichterin und Malerin. Und es geht heute um ein Projekt, das nennt sich Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Straßenkinder in Ulm und Neu-Ulm. Ja, da ist mal eine erste Frage, wie kam es denn eigentlich zu diesem Projekt?
Ja, ich war vor, sage ich, circa 3 Monaten beim Zahnarzt. Und als er mich da behandelte und am Bohren war, hatte ich so ein bisschen nachgedacht und dachte, oh, Weihnachten ist ja bald, viele tun Gutes, ich möchte auch was tun. Und dann habe ich mit ihm so gesprochen, über dies und jenes, und da dachte ich erstmal an die Drachenkinder, und dann hat er das eingeworfen, dass es gäbe auch Straßenkinder auch bei uns in Ulm und Neu-Ulm. Und da dachte ich, oh, das ist interessant. Für die tut man ganz wenig, anscheinend nicht so gut wie gar nichts. Da möchte ich der Sache nachgehen. Und so ist das Projekt geboren, hat den Namen, weil jedes Kind erstmal muss einen Namen haben muss, habe ich das also Straßenkinder genannt. Jetzt, nach der langen Zeit, da musste ich wirklich suchen und viel telefonieren und fragen, hat sich herausgestellt, dass das unbekannt begleitete Flüchtlingskinder sind. Kinder, die aus den Kriegsgebieten kommen, aus Syrien, was weiß ich, Iran und sonst wo. Iran wahrscheinlich nicht, Irak oder wo eben Kriege gibt. Die kommen zu uns, die Eltern, die sind so verzweifelt dort, wo alles zerbombt und kaputt ist und kein Wasser und keine Elektrizität. Und keine Nahrung und nichts. Die schicken ihre Kinder los, auf gut Glück praktisch. Sie sollen lostraben und die traben los. Manche sind sogar jahrelang unterwegs. Und das sind Minderjährige, die fallen bei uns unter Jugendschutz. Die können da also nicht weggeschickt werden. Und es gibt jetzt schon ein paar wirklich liebe Leute, die sich darum kümmern, vor allem die Aktion, die Organisation, den Verein in Elchingen. Die kümmern sich wirklich ganz rührend. Da gehe ich heute zu der Weihnachtsfeier hin und möchte mich mit den Leuten zusammenschließen. Ich muss mich vernetzen, das ist ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass ich nicht hier so... Ich bin jetzt praktisch seit Monaten eine Einzelkämpferin, eine Alleinkämpferin bin ich.
Also Straßenkinder heißt jetzt aber in dem Sinne nicht, dass die auf der Straße leben. Das kann ich mir auch hier ja nicht vorstellen, ja, sondern die werden schon vom Jugendamt bzw. von netten Familien dann schon betreut.
Ja, sie werden zuerst von der Polizei aufgegriffen, ja, dann klar. zum Landratsamt gebracht, jetzt bei uns in Neu-Ulm, zum Landratsamt. Und da sind Leute, die sich ganz rührend um diese Kinder kümmern. Und die werden versorgt, die werden sofort dann irgendwie in gute Hände weitergegeben. Und dann werden Familien gesucht, wo sie wirklich untergebracht werden. Es ist aber die Tendenz da, dass es immer mehr werden, weil es sich in den Kriegsgebieten natürlich herumgesprochen hat, dass in Europa, vor allem in Deutschland, dass es hier liebe Menschen gibt, die eben helfen. Und das finde ich ganz großartig.
Mhm. Also Straßenkinder, jetzt wissen wir, wie Sie es definiert haben. Also ja. Leute, also Kinder, die jetzt eben ohne Begleitung ihrer Eltern hier in Deutschland ankommen und dann eben betreut werden.
Ja.
Und da gibt es natürlich aus Ihrer Sicht noch weiter Hilfsbedarf. Und deswegen diese Aktion.
Auf jeden Fall, denn es ist abzusehen, dass es immer mehr werden. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das über die Zeitung und Gespräche beim Landratsamt erfahren habe, ich habe etliche Gespräche geführt, waren es wohl 12 Kinder, 12 männliche Jugendliche, das sind alles Jungs. Mädchen schickt man nicht auf die Reise, weil es ist klar, was mit Mädchen alles passieren kann unterwegs, das geht ja nicht. Aber Jungs, den Jungs traut man das eher zu, dass sie durchkommen. Das ist schon sehr traurig. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, finde ich, dass die Kinder so alleine durch die Welt irren müssen. Und oftmals haben sie wohl auch kein Geld und müssen sich praktisch sich so durch die Landschaft durchboxen, wie mal deutsche Kinder nach dem Krieg, die Kinder ohne Eltern unterwegs waren, die vom Bauernhof zu Bauernhof liefen und gebettelt haben und ein bisschen Nahrung. Das ist ja genauso, die Situation genauso, nur eben, dass sie schwarze Augen haben, schwarze Haare haben und gebräunte, richtig schöne gebräunte Haut haben. Ich finde die wunderschön, die Kinder. Die Menschen finde ich auch. Man muss ihnen helfen, finde ich. Das ist ganz wichtig.
Ja gut, und dafür haben Sie ja diese Weihnachtsspendenaktion ins Leben gerufen. Ja. Wie funktioniert denn die?
Wie funktioniert das? Also ich fing an, indem ich erstmal meine Kunst zur Verfügung gestellt habe, als Dankeschön für Spenden. Ich fing an mit der Zahnarztpraxis, da habe ich Steinfische hingebracht. Das sind Steine in Form eines Fisches, die ich unterwegs überall finde. Die Bauern freuen sich darüber, weil sie weniger Steine auf den Feldern haben, hoffe ich zumindest, dass sie das vielleicht merken. Und muss sie dann natürlich waschen, vom Schlamm befreien und dann trocknen und dann werden sie bemalt, so ein bisschen ähnlich wie Hundertwasser. Natürlich nicht so hübsch, Hundertwasser war ein Genie, finde ich, aber so ähnlich, mit Gold, also bunt, große Augen, Mund. Sie lächeln alle, sie vermitteln eine gute Energie, diese Fische. Es sind große Fische, es sind kleine Fische, es sind winzige Fische dabei, die in ein Portemonnaie passen. Und die kann man dann als Talisman oder Glücksfisch, Glücksfisch nennen und bei sich tragen. Die sind alle signiert von mir. Der Stein ist ein wunderbares Medium. Erstens kostet es nichts. Wenn man es gewaschen und getrocknet hat, können Sie mit allen Farben rangehen. Sie können sogar mit einer Stahlfeder mit der Tusche drauf zeichnen. Also ich kann es jedem als Hobby empfehlen.
Und diese Steine, die haben Sie dann mit in die Zahnarztpraxis gebracht. Genau. Und die Leute haben dann gesagt, oh, der Fisch ist toll.
Ja.
Haben dann entsprechend in ein Kästchen.
Ja, ich habe die Spardosen gekauft aus Plexiglas. Ich habe die hingestellt, natürlich mit vorher gesprochen darüber. Und meine gedruckten Gedichte als Stapel liegen da auch aus. Wunderschön alles arrangiert. Und Aquarellkarten habe ich auch noch dazu gelegt von mir. Als Spende. Das ist meine Spende als Kunst. Und dann eben meine ganze Arbeit drumherum, die leiste ich. Und bei dem Event, bei der Galerie Kunstzone, habe ich da auch alles so in der Form gespendet. Auch ein paar Bilder habe ich angeboten als Spende. Und der Künstlertreff A. Nersingen, das muss ich so sagen, hat sehr viele Aquarelle gespendet. Die wurden dann zum Teil gekauft. Also es sind etwa 150 Euro zusammengekommen, wobei ich ein Bild, darunter ist ein Bild von mir, ein Aquarell, das wurde gekauft Da gehen nur 30% gebe ich her, weil ich ja irgendwie die Spardosen doch kompensieren muss. Und ich hatte doch sehr viel Kosten, Taxikosten, ich habe kein Auto und alles drum und dran. Das ist alles schon nicht so ganz ohne. Und irgendwie muss ich schon ein bisschen rechnen.
Ja, ja gut, ich meine, es nutzt ja nichts, wenn, ja, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, hier irgendwie zu arbeiten, sage, ja, ich jetzt mal, wenn es an den Rand Ihrer, ja, Existenz irgendwo, ja, geht und wenn Sie zu viel ausgeben, klar, ja, da muss man sich schon ein bisschen rechnen. Ja. Ich meine, das machen ja andere Institutionen, genau, auch, das heißt, ja, auch beim Roten Kreuz geht ja auch, ja, nicht alles raus, ja, und die, ja, müssen ja auch irgendwie, ihre ganze Verwaltung müssen ja auch, klar, wirtschaften, das, klar, ist nämlich schon eine klare Sache.
Ja.
Gut, es ist jetzt einerseits diese Zahnarztpraxis, dann, ja, haben Sie in dieser Kunstzone auch. Und, ja, und wo geht es jetzt noch? Was machen Sie dann?
Was machen wir noch? Ich habe ganz viele Ideen im Kopf.
Nein, ich meine, sorry, ja, mit der, ja, Weihnachtsspendenaktion. Mit der Weihnachts-, das andere kommen wir ja
also
nachher.
Also ich spreche Firmen an, persönlich. Ja. Da gibt es die Firma Brenner in der Bahnhof. Schwabenstraße oder Bahn? Ich glaube, das ist noch die Schwabenstraße.
Ich weiß es nicht. Also genau, ja, kenne ich mich in Neuem nicht
die
aus.
Möchte ich ansprechen. Das sind ganz, ganz nette Leute. Da kaufe ich auch meine Sachen fürs Malen, zum Malen. Und ich denke, da könnte ich sie auch um eine Spende bitten. Dann die Hautpraxis in Augsburger Straße Nummer 4 hat eine Spende angekündigt. Die wartet. Es ist ja ein Problem dabei. Ich muss ein Konto haben. Als Privatperson darf ich eigentlich keine Spenden annehmen. Man drückt mir aber das Geld in die Hand. Und im Moment ist so, dass das Geld praktisch geordnet bei mir schon da liegt. Und ich versuche händeringend einen Verein zustande zu bringen. Aber die Leute, die ich als sinnvoll fand und geeignet fand, als ich sie dann direkt daraufhin angesprochen habe, haben abgewunken. Und da bin ich in große, eigentlich, Petulie, weil ich auf der einen Seite kein Geld annehmen darf. Ja, aber manche Firmen wollen das nicht mehr bei sich haben, sagen, nehmen Sie es, was soll ich machen, ich muss es dann nehmen. Ja? Also es ist schwierig. Ich habe es genommen. Ich gebe zu, ich habe alles auf den Zetteln sorgfältig aufgeschrieben, von wem was kam. Zum Teil ist das auch sehr schwierig, ist es schwer vom Gewicht, weil es ganz viele Münzen sind. Und schleppen Sie erstmal einen Sack voll Münzen nach Hause, dann wissen Sie, was Sie getan haben.
Ja.
Ja.
Und ja, aber ich denke, das wird sich ja sicherlich irgendwann mal, ja, erlösen lassen. Ich, ja, meine, Sie haben ja auch da letztendlich irgendwo diese Familien, die diese Kinder aufnehmen, ja, und die Institution. Ich denke, da, ja, wird Ihnen sicher irgendjemand, ja, auch eine Amtsperson dann, ja, helfen vom Jugendamt. Die wissen ja dann auch, was,
ja,
man da machen,
ja,
kann.
Ja, ich bin ja ein Gespräch auf jeden, genau, Fall. Ja.
Also so funktioniert es. Das heißt, ja, Sie verkaufen letztendlich oder bieten Ihre Kunst an,
ja,
gegen Spende.
Ich verschenke
das
Kunst
bei,
und verkaufe Kunst.
Und das machen, ja, Sie bei verschiedenen Firmen, ja, oder, ja, oder auch Anlässen.
Ja.
Und so kommt dann das Geld zustande.
Genau.
Was heißt zustande? So kommt, ja, es zusammen.
Oder ich spreche direkt die Firmen an. Ich war jetzt ein paar Mal schon auch bei Sportson in Ulm. Leider hatte ich kein Glück gehabt. Den Herrn, wie heißt er, Holbein, glaube ich, heißt er, persönlich zu sprechen. Ja, aber ich bin da am Ball. Ich bleibe am Ball.
Wenn man Sportgeschäft kann, man ist ja am Ball.
Ja, genau.
Ein nettes Wortspiel. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal so ein kleines bisschen Musik und, ja, dann unterhalten wir uns darüber, was dann letztendlich mit dem Geld,
ja,
bei dem dann hoffentlich noch einiges zusammenkommt, was, ja, dann mit dem Geld passiert.
Ja.
Frau, jetzt habe die Zunge, Frau Bleichrot. Nein, ich habe mich jetzt gerade verhaspelt. Also, ja, Frau Bleichrot, wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, wie Sie jetzt diese Weihnachtsspendenaktion betreiben, wie also das Geld irgendwo zustande kommt oder, ja, oder zusammenkommt.
Ja.
Und was geschieht jetzt mit dem Geld? Das ist ja für diese Straßenkinder, aber man kann doch vieles machen. Wie wird es eingesetzt?
Also, die unbegleiteten Flüchtlingskinder, muss ich berichten.
Ja, ja, gut, aber wir haben es ja, die, ja, das heißt ja Straßenkinder, haben wir es ja genannt, aber es ist gut, dass Sie es nochmal sagen. So haben Sie es ja definiert und auch vor der Musik habe ich es ja nochmal gesagt. Das sind also die Kinder, die aus Kriegsgebieten kommen. Jungs haben Sie erzählt, die eben von ihren Eltern allein losgeschickt werden und die halt hier vom Jugendamt bzw. von netten Familien dann betreut werden. So war das.
Was passiert mit dem Geld? Meine Vorstellung ist, dass die Kinder, die nicht von keinen Familien aufgenommen werden, es sind ja zum Teil auch schon große Jugendliche dabei, 16 oder vielleicht auch 17 Jahre, da haben die Menschen vielleicht doch ein bisschen Schwierigkeiten, so Menschen aufzunehmen, weil es nicht mehr klein und niedlich ist, sondern das ist schon fast ein erwachsener Mensch. Ja, die müssen ja doch auch ein Zuhause haben. Und da habe ich gedacht, wäre wichtig, vielleicht irgendwo verkehrsgünstig einen Bauernhof, einen alten Bauernhof einzurichten, zu finden, vielleicht als Spende von jemand, den mit ehrenamtlichen Leuten auf den Vorderstand zu bringen, wo ein bisschen Land mit dran wäre, wo ein Gnadenhof mit dabei sein könnte, mit Tieren, Pferde, Schweine, Mäuse, Küchenschaben. Und Regenwürmer. Und wo die Kinder sich drum kümmern. Und dadurch, es ist, wenn man sich mit einem Tier beschäftigt, es ist auch eine Art, wo man alles um sich vergessen kann. Und eine Art Meditation. Man wird dadurch gesund und froh. Und es würde rundum die Kinder froh und glücklich machen. Sie werden aufgehoben und dabei könnten auch ein paar Arbeitsplätze natürlich entstehen. Da müssten vielleicht ein Psychologe oder zwei, drei Sozialarbeiter, ein Hausmeister und jemand, der ein bisschen im Stall mithilft. Es würde eine schöne Gemeinschaft entstehen, eine rundum schöne Sache. Das ist meine Vorstellung.
Aber funktioniert das denn mit dem Geld jetzt mal ehrlich? Also da
das müsste natürlich mehr zusammenkommen. Und ich spreche permanent jetzt Leute an. Auf dem Weg hierher habe ich da auch ein neues Studio angesprochen. Das hat sich gerade selbstständig gemacht. Ich glaube, er heißt irgendwie Aladiva oder irgendwie macht Leute jünger. Also beseitigt Falten sozusagen. Und die wollen sich morgen bei mir per E-Mail melden. Ich habe gesagt, wenn ihr mit einer Spende dabei seid, dann seid ihr eben auch im Projekt dabei. Und so peu à peu unterwegs immer spreche ich irgendwelche Leute an, die Werbung brauchen könnten. Sie kriegen jetzt zum Beispiel Werbung. Ja, aber das ist ja die Sache auch dabei. Man macht ja auch, irgendwie muss man ja was machen, damit auch was herkommt. Ja,
das ist klar.
Ohne nichts kommt ja auch nichts her.
Man möchte ja dann klar, schon irgendwann eine Gegenleistung haben.
Es ist so. Es beruht alles auf Geben und Nehmen. Ja? Ich gebe viel. Ja, möchte aber auch was dafür haben, eben für die Flüchtlingskinder. Ja, ich hoffe auf ganz viele Firmen, die sich mit beteiligen. Es ist eine wunderbare Sache. Wir brauchen Geld ohne Ende. Ja.
Ja, und dafür investieren Sie jetzt halt auch Ihre Arbeitskraft. Das heißt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn Ihnen jetzt so eine Firma begegnet, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Sie gehen irgendwo durch die Gegend, Sie merken, da ist jetzt vielleicht etwas, ein Laden, in dem Fall ein Schönheitsstudio, in dem man entknittert wird.
Ja, genau.
Sie kennen vielleicht auch den Spruch, wer morgens zerknittert ist, hat tagsüber viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ja. Also solche Sachen machen Sie dann und versuchen dann eben, dass diese Leute aufspringen, dann da so ein bisschen Geld für ihre Sache locker machen.
Ja, ja.
Gut, dann haben Sie aber mir vorher noch erzählt, dass ich denke, das sollten wir jetzt auch nicht vergessen, von irgendetwas in Nersingen oder war das in Pfuhl oder was war das? Jetzt habe ich es nicht mehr so auf dem Schirm, da war doch irgend so ein altes Haus oder Wirtschaft, so. Brauerei, keine Ahnung,
nein,
irgendwas war
das. Das ist in der Leipheimer Straße.
Ach ja, Leipheim, okay. Also auch irgendwo da draußen.
Ja, draußen, aber wunderschön gelegen, unendlich viele Parkplätze drumherum, wenn man dort ein wunderbares Kulturzentrum machen würde. Also ich bin Bautechnikerin vom Beruf und Industriekauffrau. Man könnte da ein wunderbares Kulturzentrum, eine Begegnungsstätte einrichten. Ich weiß auch, wem das Haus gehört. Ich habe schon recherchiert. Ich werde nach Weihnachten auf diese Familie zugehen. Mal sehen, was draus wird.
Was ist das jetzt? Ist das nur ein Haus oder ist das eine alte Wirtschaft, die verlassen ist?
Das ist eine alte Brauerei.
Ah ja, alt.
Wie heißt die denn? Das weiß
ich. Ist jetzt egal, aber jedenfalls
Leipheimer Straße. Wunderbar gelegen, sichtbar. Man könnte es, ich meine, Berlin ist zwar weit, aber warum sollte man nicht Berlin als Vorbild nehmen? Oder vor kurzem gab es ja im Gespräch, man wollte ein buntes, schönes Haus in, glaube ich, Neu-Ulm sogar, nach 100 Wasserart gestalten, bauen. Leider wurde es abgesägt, finde ich sehr, sehr schade. Das wäre etwas für Neu-Ulm. Das wäre wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Es wird wahrscheinlich, es wurde abgesägt. Und da könnte man es in Pfuhl etwa so was Schönes schaffen. Also ich könnte da Hand vielleicht mit anlegen, zumindest in Projektgestaltung. Ich habe in Entwerfen, ich habe im Architekturbüro mal gearbeitet. Wie gesagt, Bautechniker, ich habe Ahnung von der Bausubstanz und könnte das mitleiten, beaufsichtigen und gestalten. Ich meine, ich will mich, es kann ja auch ruhig jemand anders machen, aber ich könnte zumindest die Ideen liefern. Es soll bunt sein, es soll auffallen, es soll schön sein. Etwas ganz Besonderes.
Also ich merke einfach, Sie haben viele Ideen. Langweilig wird es Ihnen dann ja nicht.
Nein, auf keinen Fall. Ich habe so viele Ideen. Ja. Auch in Pfuhl an der Hauptstraße, da gibt es ein ganz altes Haus, das gehört dem Bauer Schüler. Der wohnt im Ried, in Pfuhler Ried. Den möchte ich auch anschauen. Das ist ein wunderschönes Haus. Leider ist die Bausubstanz ziemlich hin, aber man könnte es mit ehrenamtlichen Leuten auch aufbauen oder Firmen, die ihre ehrenamtliche Ader irgendwie einsetzen wollen. Nicht alle sind gewinnsüchtig bei uns in Deutschland. Da könnte man dieses schöne Haus aufbauen, da könnte ein kleines Café reinkommen, Galerie, ein kleines Begegnungszentrum zwischen türkischen Leuten, Pakistanis, sonst Irakern, Kurden, Deutschen. Dann ist ein Platz dazwischen und eine Scheune. Die könnte man, also die Bausubstanz sieht sehr gut aus, da müsste ein bisschen das Dach ausgebessert werden. Da könnte man sogar eine, wie ich sagen möchte, leise Diskothek einrichten, wo die Leute tanzen können. Die müssten nicht mehr nach Senden fahren. Ich habe mit Jugendlichen Gespräche geführt, so einfach am Bus, wenn ich auf den Bus warte. Die beklagen sich, dass sie nach Senden in die Disco fahren müssen, dass es hier absolut nichts gibt. Wir müssen doch den jungen Leuten einen Platz geben, wo sie sich treffen, wo sie Kontakte schließen, wo sie Spaß haben, wo sie nicht 20, 25 Kilometer mit dem Bus hinkutschieren müssen. Zurück müssen sie dann auch nach Hause diese Kilometer fahren.
Okay, also ich komme jetzt noch mal ganz kurz zu diesem eigentlichen Thema Weihnachtsspendenaktion zurück, aber mit einer Frage, die jetzt gar nicht mal so sehr mit den Spenden zu tun hat, sondern soll jetzt mehr, weil es ja bald Weihnachten wirklich ist, eine ganz persönliche Frage. Ja. Und damit möchte ich eigentlich abschließen für heute. Was bedeutet Ihnen denn Weihnachten?
Weihnachten ist für mich ein Begegnungsfest, ein Fest der Liebe. Und ich denke, wir sollten wirklich lieben und nicht nur an Schenken denken. Wir sollen schon schenken, aber nicht nur, um einfach was unter den Baum zu legen. Wir sollen richtig vom Herzen schenken. Ja.
Vielen Dank.
Ja, bitte.
Frau Bleichroth.
Bitte, ja.
Ich wünsche Ihnen und der Aktion Weihnachtsspende für Straßenkinder viel Erfolg.
Danke.
Und Ihnen auch frohe
Dankeschön.
Weihnachten.
Danke.
Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Das war Free FM. Und tschüss, bye bye. Macht's gut. Danke,
Dankeschön.
Dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen auch.